Das ist ein Zitat von Wilhelm Busch und es bewahrheitet sich immer wieder. Und überhaupt kommt es anders, als man glaubt. Ein Kollege hat mir neulich mal gesagt, Life is what happens when you start planning. Wenn man es übersetzt so ungefähr, das Leben ist das, was beginnt und was dann passiert, wenn man anfängt zu planen. Komplette Veränderung. Victoria hat schon ein bisschen davon gesprochen, wie das in ihrem Leben war. In ihrem Leben in Bezug auf Gott, aber auch in ihrem Leben in Bezug auf das Wohnen. Wer hätte denn vor 3 Jahren auch nur im wildesten Traum davon geträumt, dass sie heute in Deutschland sitzt? Und überhaupt kommt es anders, als man glaubt. Manchmal sind wir überzeugt in eine bestimmte Richtung unterwegs und wir erwarten gar nicht mehr vielleicht irgendwas Neues und auf einmal wird alles anders. Neue Wege wagen vielleicht auch manchmal vom Vegetarier zum Fleischesser oder andersrum, vom Raucher zum Nichtraucher, vom Draufgänger zum braven Familienmensch oder andersrum. Und vom Studienfach wechseln, weil das bisherige einfach nicht vielleicht so gut gepasst hat. Für ältere Menschen sind solche Veränderungen manchmal eher bedrohlich. Neues, anderes, nicht so toll. Für Jüngere super spannend. Neues, anderes, die Richtung ändern. Und wenn ihr euer Leben anschaut, dann kennt ihr solche Momente in eurem Leben. Wir haben gerade von Victoria gehört, wir werden nachher noch auch von Sascha hören. Wir werden ja nachher diese Taufe haben und ihr werdet merken, da ist Neues, anderes geworden. Victoria hat ja gerade erzählt, sie war schon 50 Jahre alt, als sie sich entschieden hat, ein Leben mit Jesus zu gehen. Da war ein Weg und auf einmal gab es eine Wendung. Wir werden heute in diesem Bibeltext, den wir anschauen, heute 2 Männer kennenlernen, die komplett verändert werden, die sich komplett verändern, die eine regelrechte Wendung, einen Richtungswechsel in ihrem Leben erleben. Und das Spannende in dieser Geschichte ist, genau nachdem beide, und ihr seht die beiden Namen ja auch schon hier an der Tafel, nachdem beide einen kompletten Wechsel erleben, treffen sich die beiden und da passiert so richtig was. Werden wir nachher gleich dazukommen, da springt der Funke, da beginnt eine neue Zeitrechnung. Man könnte fast sagen, die neue Zeitrechnung der christlichen Gemeinde, der Gemeinde, die über das jüdische Volk hinausgeht. Es ist also ein Schlüsselerlebnis, ein Schlüsseltext letzten Endes in der Bibel. Der erste Mann, ihr seht schon an der Wand, der heißt Saulus. Später hat man ihn dann Paulus genannt, aber in unserer Geschichte heißt er noch Saulus. Ein Mann, der für die Entstehung der christlichen Kirche weltweit eine Schlüsselrolle spielt, dessen Spuren sind bis heute sichtbar. Zum Beispiel hat er viele Texte im Neuen Testament geschrieben. Den anderen Mann, er heißt Hananias, den kennt man viel weniger. Die Bibel sagt fast nichts zu ihm, außer dass wir wissen, dass er ein ziemlich gefestigter, ein überzeugter, ein sicherer Mensch gewesen sein muss, wie so eine Art auch ein Brückenbauer zwischen verschiedenen Menschen und verschiedenen Kulturen. Er war ein Netzwerker. In der Apostelgeschichte 22, ist nicht der Text von heute, ist dann viel später in der Apostelgeschichte, da heißt es mal von ihm, in Damaskus wohnte ein frommer und gesetzestreuer Mann, Hananias, der bei allen Juden der Stadt ein hohes Ansehen hatte. Also das war Hananias. Nun beginnt aber unser Text heute mit Saulus. Und der beginnt so. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Wörtlich übersetzt, und die Luther übersetzt es etwas wörtlicher, da steht, Saulus aber schnaubte mit immer noch Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn. Also schnauben, drohen, morden. Saulus war so ein richtig fanatischer junger Mann, der alles tat, um die Christen zu beseitigen. Und Es ging Saulus wirklich um den rechten Weg zu Gott. Er meinte das sehr, sehr ernst. Und es gab für Saulus überhaupt keinen Zweifel. Es gab einen einzigen Weg zu Gott. Und dieser Weg war, Gottes Willen zu tun, das heißt, seine Gebote halten. Je besser, desto mehr, oder andersrum, je mehr, desto besser. Das war der Weg zu Gott nach dem Gedanken von Saulus. Und alle, die das irgendwie missachtet haben, die waren für ihn einfach abscheulich. Der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie kann man das nur tun. Das war eine Missachtung von Gottes Willen. Es war eigentlich Gottes Lästerung. Nun gab es andere Menschen, und in unserem Text, werdet nachher einen Vers dazu sehen, in unserem Text werden die genannt, die Menschen des neuen Weges oder die Anhänger des neuen Weges. Das Wort Christen kam übrigens viel später in der Geschichte. Zunächst hat man die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, genannt, die Menschen des neuen Weges. Und diese Menschen, die erzählen von Jesus. Und das war für Saulus natürlich, wie kann man nur? Sie haben ihn, Jesus, zum Messias erklärt. Sie haben ihn zum Friedenskönig gemacht, auf den sie schon so lange warten als Messias. Sie beteten zu ihm als Sohn Gottes. Und Saulus kann das nicht fassen. Das ist ja Gotteslästerer Jesus, der sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet hat. Wie kann man denn den anbeten? Das war für ihn vollkommen unverständlich. Der Zimmermann aus Nazareth, der ganz zu Recht auch am Kreuz gestorben ist, weil er so schreckliche Dinge getan hat, meint Saulus. Er hat doch ganz zu Recht am Kreuz gehangen. Und als so einen Terroristen und so einen komischen Menschen wie Jesus, den auch noch anzubeten und auch noch Sohn Gottes zu nennen, das war für ihn einfach undenkbar. Aber er hat es sehr ernst gemeint. Es ging ihm wirklich um den Weg zu Gott. Und das Schlimme war jetzt aus Sicht von Saulus, es wurden immer mehr. Immer mehr Menschen machten sich auf den Weg mit Jesus. Immer mehr Menschen haben sich versammelt. Und deshalb war er fest entschlossen, dem ein Ende zu setzen. So geht das Kapitel weiter. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern. Nee, andersrum. Das ist das Ende des Kapitels. Das ist das Ende des Kapitels. Das ist das Verrückte in diesem Kapitel. Also wir haben begonnen mit der Aussage, Saulus war so richtig wütend, der Christen ausrotten war eigentlich das Ziel von ihm. Enden tut das Kapitel so in Vers 19. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkündigen, jetzt passt auf, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also das, was für ihn vollkommen undenkbar war, auf einmal erzählt er selber. Vers 21, alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbitterlicher Härte gegen jeden vorging? Also ist das nicht der, der die Christen verfolgt hat, der sich zu diesem Jesus bekannte, also alle die hat er verfolgt? Und ist er nicht in der Absicht hierher, also nach Damaskus gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte den Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegt, dass Jesus der Messias ist. So endet das Kapitel. Also begonnen hat es mit, er war wütend und wollte sie alle eigentlich umbringen, und enden tut es, dass er es selber verkündet. Was ist da passiert in diesem Kapitel? Was ist da passiert? Dieser Saulus hat zwei Begegnungen und beide sind wichtig. Die erste Begegnung ist, Saulus begegnet Jesus. Jesus tritt ihm regelrecht in den Weg. Und dann gibt es noch eine zweite Begegnung, Saulus begegnet Hananias. Die ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber sie ist auch sehr wichtig für Saulus. Saulus ist ja fest davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Gebote halten, strenge Gläubigkeit, Religiosität, so komme ich zu Gott. Und nun gab es dort in der syrischen Hauptstadt, in Damaskus, auch solche Anhänger von diesem neuen Weg, die da irgendwie ganz Jesus ganz toll fanden. Und vermutlich wegen der Verfolgung in Jerusalem, ihr seht hier, wo war die Karte? Da seht ihr eine Karte. Vermutlich wegen der Verfolgung in Jerusalem sind viele geflohen nach Norden, Nordosten, nach Damaskus, etwa 250 Kilometer entfernt, dem heutigen Syrien. Manche vermuten auch, weil Damaskus an vielen verschiedenen Handelsstrecken und Handelsstraßen lag, dass Paulus dachte, also dort muss ich auf jeden Fall gucken. Von dort verbreitet sich es ja dann überall. Das heißt also, da ist strategisch ganz besonders wichtig, dass ich schaue, dass niemand mehr da ist von diesen Menschen, die sich auf den Weg mit Jesus machen. Und Paulus ist sehr eigeninitiativ. Es heißt hier in Vers 2, Paulus, auch in Damaskus, wollte er die Anhänger des neuen Weges, so hatten die sich ja genannt, aufspüren und sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihm Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung zu geben, die er dann in der Synagoge in Damaskus vorlegen wollte. Das heißt, Saulus hatte so richtig Eigeninitiativ, das mache ich jetzt, ich hole mir die Briefe von dem hohen Priester und dann gehe ich nach Damaskus. Seine Mission war ihm selber sehr wichtig, das ist jetzt mein Auftrag, ich muss gucken, dass sich das nicht noch weiter ausbreitet. Und plötzlich kommt es komplett anders. Deshalb und überhaupt kommt es anders, als man glaubt. Es geht weiter in Vers 3 in unserem Text. Als er, das ist Saulus, nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, also 250 Kilometer ist er gelaufen wahrscheinlich, war fast schon in der Stadt Damaskus, da leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragt Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die ihm so geholfen haben, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung, wundert mich nicht. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf, öffnete die Augen, jetzt wollte er nach Damaskus gehen, aber er konnte nicht sehen, seine Begleiter mussten ihn an der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß und er trank nichts. Das ist also die erste dieser beiden wichtigen Begegnungen. Saulus trifft Jesus, oder eigentlich kann man es fast andersrum sagen, Jesus tritt in das Leben oder tritt vor Saulus. Er dachte eigentlich, dass er die Nachfolger dieses neuen Weges verfolgt. Das war ja eigentlich sein Ziel, diese Nachfolger zu verfolgen. Und auf einmal hört er in diesem Text, Saul, Saul, du verfolgst ja mich, sagt Jesus. Du verfolgst mich. Wenn Jesus Menschen begegnen, finde ich das immer wieder super spannend und interessant. Ich fand es toll, von Victoria zu hören, freue mich nachher auch nochmal von Sascha zu hören, wie er zum Glauben kam. Ganz anderer Weg, obwohl gleicher Hintergrund. In unseren Gesprächen hat uns Victoria auch einmal erzählt, dass ihre Mutter eine baptistische gläubige Arbeitskollegin hatte und die haben dann manchmal so heimlich bei der Arbeit gesprochen. Aber Victorias Mutter traute sich nicht, der Victoria das weiterzugeben, weil als Kind ist die Gefahr viel zu groß, dass man es dem Lehrer verplappert oder der Geheimpolizei. Das heißt, erst als erwachsener Mensch hat sie von ihrer Mutter dann davon gehört. Es ist spannend, von Menschen zu hören, wie sie Jesus begegnen. Auch Sascha mit seiner Krankheit und in dieser Krankheit Jesus begegnet. Oft ist es nicht so dramatisch wie hier in dieser Geschichte. Oft vielleicht auch nicht so plötzlich, so wow, Licht und Blindheit und nichts mehr sehen. Manchmal ist es viel langsamer. Ist es vielleicht ein Prozess, nicht so schlagartig. Manche brauchen länger, manche weniger lang, Jesus zu begegnen. Manchmal ein plötzliches Ereignis wie hier in unserer Geschichte und manchmal ein sehr, sehr langer Weg. Victoria hat erzählt, sie war 50, als sie Jesus begegnet ist. Und vielleicht denken auch manche jetzt hier noch, es klingt alles so ein bisschen komisch und fremd und Jesus begegnen. Gott spricht zu uns manchmal ganz unscheinbar, ganz leise, indem ich vielleicht das Wort Gottes lese, die Bibel, indem ich mit Menschen rede, die mit Jesus unterwegs sind, mit unterhalten, mit Christen in einem Gottesdienst sitze, in einer Jugendgruppe, in einem Hauskreis. Und ich merke, Jesus begegnet mir irgendwie, er spricht zu mir, er kommt in mein Leben. Und dann sagt Jesus manchmal ganz leise und ganz vorsichtig, glaube mir, vertrau mir, ich liebe dich, ich bin für dich am Kreuz gestorben, ich habe alles getan, damit der Weg zu Gott frei ist durch mich, ich habe dich lieb. Für Saulus war das wie so ein, wirklich buchstäblich, so ein Blitz vom Himmel. Wir erleben das, wenn wir jetzt erzählen würden, alle ganz anders. Aber das Gleiche bleibt Jesus begegnen. Ich denke an einen Journalisten in den USA, der wollte ein Buch schreiben, dass dieses ganze Zeugs mit dem Christentum wirklich Quatsch ist und wie das alles nur Käse ist. Er hat sich wirklich dahinter geklemmt, hat recherchiert, hat Dinge angeschaut, hat angefangen, das Buch zu schreiben. Und kam zum Schluss, Timothy Keller, kam zum Schluss, es stimmt eigentlich. Es ist gar kein Quatsch. Es ist ja eigentlich ganz wichtig und ganz gut für mich. Er ist vor kurzem gestorben als Pastor einer Gemeinde. Wir sehen bei Saulus so überdeutlich, und ich finde das so schön in dieser Geschichte, dass diese Beziehung zu Gott, diese Hinwendung zu Gott, dass das nichts zu tun hat mit unserer Leistung. Der Saulus war überhaupt nicht interessiert an Gott im Sinne von, er muss jetzt da irgendwie Jesus kennenlernen und hat sich auf die Suche gemacht. Er war nicht Timothy Keller, der irgendwie rausfinden wollte, was das ist mit Jesus. Er war dagegen, er musste das bekämpfen, er musste es vernichten. Es war nicht seine Leistung, es war einfach Gott, Jesus, der ihm in seinem Leben begegnet ist. Es ist nicht eine Hürde, die er da überspringen musste, besonders fromm, besonders gut, sondern Jesus ist ihm begegnet. Und das ist bis heute so. Der Weg zu Jesus ist nicht irgendetwas, was man sich anstrengen muss, wo ich mir etwas verdienen muss, wo ich machen muss, sondern es ist manchmal wie dieser Blitz vom Himmel bei Paulus oder Saulus. Jesus begegnet uns. Die Strafe hat er auf sich genommen am Kreuz, sagt die Bibel. Das, was eigentlich wir verdient hätten, hat er für uns getragen. Er starb für mein Versagen, für meine Schuld, für meine Lügen, für alles, was irgendwo auch mich trennt von Gott. Und es ist Geschenk. Manchmal nennt die Bibel das Gnade. Etwas, was ich nicht verdient habe, was ich einfach bekomme. Wie beim Saulus, da ist es von Gott her. Das ist auch nachher, wenn Sascha und Victoria sich taufen lassen, sie sagen damit nicht, wir sind so richtig tolle Christen und wir haben uns das verdient, sondern sie sagen genau das Gegenteil. Es ist komplett unverdient. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk Gottes, das er mir in meinem Leben gegeben hat. Sascha hat ja nie viel gesprochen, auch nicht, wo sie bei uns gewohnt haben. Aber als wir neulich bei ihm waren, hat er dann den Google Translator auf dem Handy genommen und hat reingesprochen, was ihm Jesus bedeutet. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Jesus für ihn gestorben, die Schuld für ihn getragen, er möchte mit Jesus leben. Es war der Hammer. Es war absoluter Hammer. Jesus begegnet uns. Und Paulus spricht von dieser Begegnung in vielen seiner biblischen Texte. Er nimmt immer wieder Bezug darauf. Das war ein Schlüsselerlebnis für ihn. Eines ist hier im 1. Korinther 15, wo er selber, also Paulus, über dieses Erlebnis spricht und sagt, als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Also er ist Jesus. Jesus hat sich mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gab. Ja, ich bin eigentlich der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht. Genau, es geht überhaupt nicht ums Verdienen, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich der Gnade Gottes. Wie ging es nun weiter mit Saulus? Wir haben schon ein bisschen gelesen, dass er nicht mehr sehen konnte. Blitz, pfiou, er kann nicht mehr sehen. Seine Begleiter bringen ihn nach Damaskus. Und für mich eigentlich überraschend in diesem Text, der Saulus macht einfach, was diese Stimme gesagt hat. Er hätte sagen können, du bist ja bescheuert. Also ich bin doch unterwegs, die Christen zu verfolgen. Warum soll ich da jetzt irgendwie nach Damaskus und irgendwie warten auf jemand? Saulus tut, was ihm gesagt wird. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Und jetzt kommt dieser zweite Mann ins Spiel. Also Saulus war getroffen von diesem Blitz. Seine Begleiter führen ihn wahrscheinlich blind, nach Damaskus. Vermutlich in einem Zimmer irgendwo sitzt er, kann er kaum sich bewegen. Und nun kommt der zweite Mann, Hananias. Lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias? Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus von Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet. Ups, Veränderung im Leben von Saulus irgendwie. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, dass er wieder sehen kann. Das klingt irgendwie romantisch und schön, aber das ist eigentlich der Hammer. Stellt euch mal vor, ein Christ in Nordkorea träumt, er soll zu Kim Jong-un gehen und ihm von Jesus erzählen. Also wenn ich irgendwo hingehe, aber doch nicht zu dem. Er ist ja bekannt dafür, Christen zu hassen und zu eliminieren. Oder ein Christ aus dem Iran hört im Traum: Geh zu Ayatollah Khamenei, dem Führer der religiösen Welt dort, und bete mit ihm. Hallo, schon vielleicht irgendwo hingehen, aber doch nicht dorthin. Genau das ist es für den Hananias. Saulus war der Inbegriff von Todesgefahr für junge Christen. Es war ja bekannt, warum er nach Damaskus ging, nämlich um die Christen zu finden und gefangen zu nehmen. Er war also wie so eine Art der Erzfeind der Christen. Und nur zwei Kapitel vor unserem heutigen Kapitel, in Kapitel 7, lesen wir, dass ein ganz ehrwürdiger Christ brutal ermordet wurde, Stephanus gesteinigt wurde, und Saulus fand es so cool, dass dieser Mann endlich tot ist. Das war Saulus. Und nun hört Hananias: Geh dahin und besuch ihn. Das war eigentlich ein Selbstmordkommando. Zu Saulus gehen und mit ihm über Jesus reden, das geht doch gar nicht. Und so heißt es in diesem Text: Geh in die gerade Straße, ist der Name der gerade Straße, wie Abelstraße, so geh in die gerade Straße und dort findest du dann diesen Saulus. Ich habe so gedacht, also eigentlich bin ich fast froh, dass ich nicht dieser Hananias sein muss. Überlegt mal, zu einem Christenhasser, einem, der auch die Autorität hat, die gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen, zu ihm zu gehen. Nun, der Hananias formuliert seine Bedenken. Vers 13 heißt es: Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Wir kennen ihn doch, diesen Saulus, diesen Christenhasser. Und außerdem, Vers 14, ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus auch alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber Gott war ziemlich klar und simpel. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem. Geh. Denn gerade ihn, diesen Saulus, habe ich mir als Werkzeug auserwählt, dass er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an und meines Namens willen leiden muss. Kurze Bemerkung in Klammern: Der Hananias sagt dem Saulus zwei Dinge. Erstens mal, du wirst besonders zu den Nichtjuden gehen. Und das Zweite finde ich spannend, dass er ihm das sofort sagt: Übrigens, Saulus, du wirst leiden. Also er, Saulus, der so viel Leid den Christen beigebracht hat, sagt der Hananias gleich: Nur dass du es weißt, das passiert dir übrigens auch. Wir Christen in der westlichen Welt können es uns fast nicht vorstellen, aber wenn dieses Ereignis, eine Taufe in Saudi-Arabien wäre, oder in Nordkorea oder im Iran oder in anderen Ländern der Verfolgung, dann wäre die Entscheidung für Jesus eine Entscheidung, Verfolgung in Kauf zu nehmen. Das kommt im Paket, das gehört dazu. Klammer zu. Zurück zu Hananias. Er hat nun diesen Traum gehabt, er soll zu Paulus gehen. Und so geht nun dieser Hananias, weil er dieser Stimme gehorcht. War nur ein Traum. Überlegt euch mal, der wäre auf dem Bett geblieben und hätte gesagt, ah, komischer Traum zu Saulus. Der geht denn zum Saulus? Und vom, auch noch als Christ, da bin ich noch nicht ganz bescheuert. Da kann ich mich ja gleich selber umbringen. Hätte er ja sagen können, was wäre passiert ohne Hananias, kein Saulus, der später zum Paulus wurde, ohne Paulus, keine Gemeinde unter den nichtjüdischen Leuten und ohne eine Gemeinde unter den Nichtjuden auch nicht wir als Christen bei Jesus. Ihr kennt wahrscheinlich den Begriff, dass es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Wisst ihr, dass das aus der Bibel kommt? Das passiert natürlich genau beim Paulus oder Saulus. Der Hananias geht hin, er betet mit ihm. Und dann heißt es in Vers 18, im selben Augenblick war es, unten im Vers 18, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Und dann tut Saulus das, was heute auch Sascha und Viktoria tun. Er lässt sich taufen. Ganz schnell. Saulus tat, was er für richtig hielt. Und ich finde das so mutig von diesem Hananias. Ich finde es beeindruckend, wie der Hananias bereit ist zu gehen. Diese Entscheidung, zum Paulus zu gehen, hat allen Unterschied in der christlichen oder Geschichte der christlichen Kirche gemacht. Paulus zum Glauben zu führen oder ihm eine Hilfe zu sein, zum Glauben zu finden. Ich finde die Bildsprache hier so schön in diesem Text. Im selben Augenblick, Vers 18, die Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Saulus in einem dunklen Zimmer vermutlich, nicht sehen, blind, irgendwie wahrscheinlich auch wusste gar nicht so recht, was jetzt eigentlich alles kommt. Und dann kommt Hananias und er kann wieder sehen. Licht geht auf, eine neue Epoche im Leben von Saulus beginnt. Dieser Hananias ist gegangen, obwohl er vielleicht gar nicht so recht wusste, warum. Und manchmal müssen wir so durch Türen gehen und auf einmal merken wir, das ist ja der Hammer. Wir standen vor 2,5 Jahren am Gleis 17 im Hauptbahnhof von Stuttgart, ein Schild und da stand Alexander und Viktoria. Was ich nicht wusste, oder was wir nicht wussten, dass fast der ganze Zug gefüllt war mit Geflüchteten aus der Ukraine. Was ich auch nicht wusste, ist, dass die Hälfte gefühlt davon Alexander heißen. Und was ich auch nicht wusste, dass Alexander und Sascha der gleiche Name ist. Wir wussten auch nicht, 2,5 Jahre später, dass Sascha heute sich taufen lassen will. Wir konnten nicht annähernd davon träumen. Ich denke an Besuche im Asylheim hier in der Hermann-Hagemeyer-Straße in Ludwigsburg. Die Toilette war ja so eklig, ich habe immer versucht, nichts zu trinken, dass ich es aushalte, bis ich wieder daheim bin. Und dann machen wir eine Türe auf und hinter dieser Türe sitzt Dresa, Nasrin und Kurosch. Ist der Hammer. Ich möchte es nicht missen, Menschen wie ihnen begegnet zu sein. Ich bin so froh, dass wir diese Türe aufgemacht haben und Menschen begegnet sind. Veränderung braucht manchmal, wie beim Hananias, so diesen Schritt ins Ungewisse. Diesen Schritt zu anderen Menschen, zu dem, dass wir auch Gott zutrauen, dass er in dem anderen Menschen Dinge tut, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten. Der Hananias hatte nicht annähernd sich vorstellen können, dass der Paulus auf einmal oder Saulus auf einmal sein Bruder ist. Hananias macht sich auf von dieser Kuschelecke, von dem schönen, bequemen Sitz. Er macht sich auf und geht zu Saulus. Und Gott sagt hier in dem Text, dass er Saulus zu einem Werkzeug machen möchte in seinem Reich für ihn. Eigentlich ist der Hananias wie der Ziehvater, so der geistliche Vater von Saulus. Von Paulus, der wir später heißt, lesen wir ganz viel hier, von Hananias praktisch nichts. Mir kommt es so vor, wie in einem Orchester gibt es ja viele Instrumente. Es gibt die Geige, es gibt die Streicher, es gibt die Bläser, die Tasteninstrumente und so. Und dann gibt es auch die Pauken oder Trommeln. Und es gibt klassische Stücke, da hat die Pauke einen einzigen Einsatz. Ganz am Ende, wenn so Crescendo und alles wird laut, und dann kommt die Pauke. Die Pauke ist 2,5 Stunden still. Der Typ steht nur da, weiß gleich, dass er einen Sitz, wo er sich setzen kann. Aber er hat einen Einsatz am Ende dieses Stücks. Man braucht ihn vorher nicht, aber wenn er bei diesem Punkt nicht da ist und trommelt, dann ist dieses Crescendo am Ende einfach irgendwie lahm. Für mich kommt der Hananias ein bisschen so vor. Er hatte einen Einsatz, diesem Paulus oder Saulus zu begegnen, und den Einsatz hat er nicht verpasst. Da war er da. Da hat er gesagt, ja, ich gehe. Er war zur Stelle. Sein Paukenschlag in der Geschichte, der vielleicht nicht immer so im Vordergrund steht, aber der ganz wesentlich beigetragen hat, dass wir heute von Jesus wissen dürfen. Ich habe heute von zwei Männern gesprochen, von Hananias und von Saulus. Und diese beiden Männer haben eine regelrechte Verwandlung erfahren. Entweder bei Saulus, der vielleicht völlig unerwartet, gar nicht gesucht, Jesus begegnet ist. Jesus tritt in sein Leben und sein bisheriger Weg ist komplett wie umgedreht und er wird vom Verfolger zum Bekenner und später dann, würden wir im Kapitel 9 auch lesen, sogar selber zum Verfolgten. Entgegen seiner eigentlichen Überzeugung wird er zum Nachfolger Jesu, weil er Jesus Christus begegnet. Umgekrempelt, neu gemacht. Das wäre doch für uns auch spannend, oder? Ein Leben mit Jesus, ein Leben, das Neues, das von ihm erfüllt ist. Oder dann Hananias, der auch entgegen seiner Überzeugung den Schritt zum Saulus wagt, der sich von Gott beauftragen lässt, seine berechtigte Angst überwindet, auch seine Vorurteile, und der Gott zutraut, dass er mit dem Saulus was tun kann, was er, Hananias, sich nicht im wildesten Traum vorstellen kann. Hananias wurde vom Segen für viele Menschen. Wenn ich den mal im Himmel finde, würde ich ihm auf jeden Fall Dankeschön sagen. Weil dieser Einsatz der Trommel von Hananias war wichtig und war unheimlich mutig. Wir beten. Jesus, du siehst, wie wir jetzt hier in diesem Raum sitzen, und wir bitten dich, dass du auch uns begegnest. Dass du uns begegnest, vielleicht wie dem Saulus, so zum ersten Mal. Vielleicht sind wir im Moment unterwegs eigentlich gegen dich, haben keinen Bock auf dich, haben keine Beziehung zu dir, brauchen dich nicht vermeintlich. Wir bitten dich, dass du in unser Leben trittst. Dass du uns die Augen öffnest, wie so Schuppen von den Augen, wie beim Paulus oder Saulus. Und dass wir dich erkennen. Jesus, wir brauchen die Begegnung mit dir immer wieder, jeden Tag neu. Wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen deine Hoffnung, wir brauchen dein Wirken in unserem Leben. Begegne du uns. Vielleicht auch wie dem Hananias, der meinte, er weiß schon, wie es läuft und er weiß, wer der Saulus ist. Und du ihm den Auftrag gegeben hast, ihn zu seinem Bruder zu machen. Aus diesem Verfolger einen Nachfolger und einen Verfolgten zu machen. Jesus, ich weiß nicht, wo unsere Sauluses sind, die wir treffen könnten und wo wir erleben können, wie du Dinge im Leben veränderst, die wir nur ja nicht mal erahnen können. Danke, dass du auch uns veränderst, auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind. Dass du uns begegnest, dass du uns neu ausrichtest, dass wir hören auf deine Stimme, so wie Hananias das getan hat. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und danke, dass du unser Herr bist.